ziemlich am Ende der sogenannten kleinen Propheten und der heißt Habakuk. Hat jemand von euch eine Vorstellung, was Habakuk ist? Hat jemand eine Vorstellung von euch, was in diesem Propheten geschrieben steht? Wahrscheinlich nicht. Aber seht ihr, so ist das. Wir sagen auf der einen Seite, wir leben nach Gottes Wort. Auf der anderen Seite leben wir nicht wirklich nach seinem Wort. Wir leben nach unseren eigenen frommen Vorstellungen. Und zwar ich und ihr. Es ist nur gut, sich das einmal klarzumachen. Es ist gut, sich klarzumachen, dass es eine Sache ist, zu sagen, ich lebe nach Gottes Wort, und eine ganz andere, sein Leben wirklich im Lichte von Gottes Wort zu prüfen und auszurichten. Ganz einfaches Beispiel. Habakuk steht ziemlich am Ende des Alten Testamentes. Ich glaube, ich brauche nur 30 Seiten in meiner Bibel weitergehen und schon bin ich bei der Bergpredigt. Und schon lese ich, selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden. Selig sind die Bekümmerten, denn sie werden getröstet werden. Sind wir bekümmert? Sind wir traurig? Leiden wir an dieser Welt? Was für eine Art von Christentum leben wir? Ein Christentum der Erweckung, des Suchens und Gierens nach den neuesten Entdeckungen, nach den neuesten Wirkungen des Heiligen Geistes? Welche Art von Christentum hat Jesus wirklich uns gebracht? Wie hat er gelebt? Und wie haben seine Vorgänger gelebt? Einer dieser Vorgänger ist Habakuk. Ich habe Habakuk schon öfter gelesen und er hat mich oft angesprochen, aber ich habe noch nie über ihn gepredigt. Das will ich heute Morgen tun. Habakuk war ein Leidensprophet, genau wie Jeremia. Wenn wir ihn vergleichen wollten mit einem anderen Propheten, dann wäre Jeremia genau der Richtige. Beide lebten ungefähr zeitgleich um 600 vor Christus, und zwar zur Zeit des drittletzten Königs Joachim, vor der Deportation, also vor der Wegführung von dem Volk Israel bzw. Juda und Benjamin in die babylonische Gefangenschaft. Und ich sage euch, dieser Prophet Habakuk, dieser kleine Prophet mit 3 Kapiteln, enthält das Dynamit, das dich hineinkatapultieren kann in die Nähe Gottes. Durch Habakuk könntest du alle frommen und schönen Vorstellungen, lieber Gott, mach doch dies und mach doch jenes, und wir möchten gerne Erweckung, wir möchten gerne, dass wir die Leute umfallen oder dass sie geheilt werden oder dass Gottes Gegenwart so präsent ist, dass man sie elektrisch wirklich spürt. Habakuk enthält das Dynamit, das dich und mich hineinkatapultieren kann in eine tiefere Dimension der Nähe Gottes. Aber es fängt so an. Wie lange schon, Herr, rufe ich um Hilfe, ohne dass du es hörst? Kennt ihr das? Wer empfindet das? Ich. Ihr traut euch zu wenig. Lasst mal eure Seelen sprechen. Gebt mal eure Gefühle preis. Was läuft in euch hier ab? Wir brauchen in unseren Kirchen keine versteinerten Gesichter. Wir brauchen Emotionalität. Und wenn die Pfingstbewegung eines in diese Welt hineingebracht hat, dann ist es Emotionalität. Und dafür bin ich dankbar. Allein schon deswegen hat es sich gelohnt. Kennt ihr 2. Korinther Kapitel 5? Das ist dieses Kapitel, ich schlage das jetzt nicht auf, wo Paulus sagt, unsere Leibeshütte wird abgebrochen, wir erhalten einen neuen Bau im Himmel. Und dann sagt er an einer Stelle, wir möchten nicht gerne erst entkleidet werden. Wir möchten sofort überkleidet werden. Also wir möchten sofort das neue Leben, das ewige Leben angezogen haben und überhaupt nicht mehr leiden. Kein Mensch möchte leiden. Aber Paulus sagt, so ist es leider nicht. Wir werden erst entkleidet. Zuerst zieht Gott uns aus. eins nach dem anderen. Und vorhin im Gebetsraum haben wir noch gebetet, ich habe das gebetet, der Herr zieht uns aus, bis wir ganz nackig sind. Der Unterschied von Gott und der Welt ist nur der, wenn die Welt dich auszieht, dann schämst du dich. Wenn Gott dich auszieht, dann brauchst du dich nicht schämen. Weil er macht es nur gut und er möchte nur das Gute. Das hat Paulus gesagt und bei Habakuk ist es genau so. So wie Habakuk möchtest du gerne überkleidet werden mit Herrlichkeit. Aber was macht Gott? Er entkleidet dich. Stattdessen wirst du entkleidet all deiner frommen und selbst erworbenen Erwartungen und Wünsche. Es sind 4 Punkte, die ich aus dem Propheten gerne herausziehen möchte. Wir fangen an, indem wir lesen Kapitel 1 von Vers 2 bis 4. Wie ich gerade eben schon sagte, wie lange schon, Herr, rufe ich um Hilfe, ohne dass du es hörst? Wie lange schreie ich zu dir über Gewalttat, über Bedrückung, ohne dass du Hilfe bringst? Warum lässt du mich Unheil schauen und muss ich Elend erblicken? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen verübt. Streit entsteht und Zwietracht erhebt sich. Darum erstarrt das Gesetz und das Recht tritt nimmermehr zutage. Denn der Frevler umgarnt den Gerechten. Darum tritt das Recht verdreht ans Licht. Es wird gebeugt. Hier ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Wenn wir Leid und Schwierigkeiten erleben, Streit oder Unzufriedenheit in einer Gemeinde, zum Beispiel, bleiben wir mal bei uns, wir müssen ja jetzt nicht nach Afrika und dahin gehen, wo die ganz schlimmen Dinge passieren. Auch in unseren Gemeinden, auch in unserem Umfeld, in unserer Verwandtschaft erleben wir Bedrückung, erleben wir Zwietracht, erleben wir Enttäuschungen. Und was machen wir? Wir reden darüber. Wir reden mit anderen darüber. Wir klatschen darüber. Wir kritisieren die Dinge. Aber eines tun wir nicht. Wir gehen nicht zu Gott damit. Und genau das ist der Unterschied. Habakuk geht mit seiner inneren Unzufriedenheit, mit seiner Enttäuschung, mit seiner Traurigkeit zu Gott. Das ist Heiligung. Denn nur Gott kann uns verstehen. Nur er selbst versteht es. Ich möchte auch gerne bei Unzufriedenheiten und bei Enttäuschungen, die ich erlebe, Schuldzuweisung auf das Wetter, auf Räumlichkeiten, auf Menschen, ist es zu kalt, ist es zu warm, der hat das getan, der hat das oder die hat das getan. Ich lerne durch Habakuk zu Gott zu gehen. Denn er ist letzten Endes, das werden wir gleich sehen, der die Dinge zugelassen hat. Also der erste Punkt. Habakuk redet mit Gott und tritt vor ihn. Er tritt nicht vor sich selbst. Er macht sich noch nicht mal mit seinen Selbstgesprächen, Überlegungen und Paulus sagt, unsere Anklagen und wir reflektieren das alles. Wir versuchen selber eine Lösung zu finden. Du findest keine Lösung. Es sei denn, du gehst wirklich zu Gott. Habakuk erwartet die Lösung auch nicht von Menschen. Er geht zu Gott. Und Gott macht Folgendes. Er nimmt uns und führt uns auf einen Berg. Und von dort aus sehen wir das Leid in dieser Welt. Er bringt uns auf eine erhöhte Position und wir erleben die Dinge und wir leiden darunter. Mit Gottes Augen siehst du das Unheil dieser Welt und du erzitterst, weil du es mit Gottes Augen siehst. Es wäre hilfreich, an dieser Stelle einmal einen Blick auf Psalm 73 zu werfen. Den kennen sicherlich viele von uns. Da sagt der Asaf, Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Nichts fehlte, so wären meine Schritte ausgeglitten. Denn ich ereiferte mich über die Großsprecher, wenn ich sehen musste, der Gottlosen Wohlergehen. Denn bis zu ihrem Tod leiden sie keine Schmerzen, wohlgenährt ist ihr Leib, Unglück trifft sie nicht wie andere Sterbliche und so weiter. Asaf ereifert sich über die Menschen. So ist oft unser Gebet und unser Denken, wir ereifern uns über andere. Der macht das falsch, die macht das falsch, das müsste so sein, das müsste so sein. Wir gehen nicht zu Gott, wir gehen nicht ins Heiligtum, um mit Gottes Augen die Dinge zu sehen. Aber genau das tat Habakuk. In Apostelgeschichte 4, Vers 24, da wurden Petrus und Johannes gefangen genommen und sie sollten mit dem Tode bestraft werden. Und da heißt es, und die Gemeinde kam zusammen und sie beteten zu Gott. Das ist das richtige Gebet. Ein ehrliches Gebet, das aus der Tiefe deiner Emotionen herauskommt. Aber jetzt kommt das Problem. Du lässt dich von Gott auf einen erhöhten Ort stellen und du siehst alle diese Not der Welt. Und jetzt denkst du, lieber Gott, jetzt musst du mich auch belohnen, jetzt musst du mir was Gutes tun. Aber was geschieht? Gott schweigt. Wie lange schon, Herr, rufe ich um deine Hilfe? Auf der einen Seite zeigst du mir die Welt mit all ihrer Gewalttat, aber du redest nicht zu mir. Du hörst mich nicht. Wie lange schreie ich schon zu dir über diese Dinge, aber du scheinst dich nicht darum zu kümmern. Und so kommen wir jetzt gleich zum zweiten Punkt. Die Entdeckung der Weltgeschichte, der Menschennot, der Sünden- und der Todesrealität führt mich zu einer tieferen Wahrheit. Wir lesen erstmal von Vers 5. Seht euch um unter den Völkern und blicket umher. Werdet starr und staunt, denn ein Werk vollführt Gott in diesen Tagen. Ihr werdet es nicht glauben, wenn man es euch erzählt. Denn wisset wohl, ich bin es, der die Chaldea bzw. Babylon auftreten lässt, das bitterböse und ungestüme Volk, das weit und breit im Lande umherzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Schrecklich und furchtbar ist es. Sein Recht und seine Hoheit macht es überall zum Gesetz. Und so weiter und so weiter. Nachdem wir von Gott auf die Höhe geführt worden sind und an dem Unheil dieser Welt leiden, zeigt uns Gott eine weitere Wahrheit. Und die steht hier in Vers 6. Denn wisset wohl, sagt Gott, ich bin es, der die Babylonier auftreten lässt, das bitterböse und ungestüme Volk. Wir lesen in Jakobus Kapitel 1, dass bei Gott keine Ungerechtigkeit ist und nichts Dunkles. Bei ihm ist alles immer in Ordnung. Hier steht aber, dass er die Babylonier kommen lässt und die Babylonier kommen, nehmen das Volk gefangen. Da gibt es Tote, da gibt es Verletzte. Dem Zedekia werden die Augen ausgestochen, wenn er in die Gefangenschaft geführt wird. Und all das macht Gott. Es gibt in pfingstlichen und charismatischen Kreisen die Lehre davon, dass all diese bösen Dinge nur vom Teufel geschehen. Aber wenn sie nur vom Teufel geschehen, dann wäre Gott nicht allmächtig. Aber Gott ist allmächtig. Aber er lässt die Dinge zu. Die Sünde muss offenbar werden. Das ist eine der wichtigen Lektionen, die wir als seine Heiligen lernen müssen. Die Sünde in dieser Welt und der Tod müssen ganz offenbar werden, damit erst dann Gottes Licht wirklich offenbar werden kann. Alle Ungemach, Ungerechtigkeit, auch alle Leblosigkeit, auch unter uns und in den Gemeinden, alle Rücksichtslosigkeit von Menschen steht unter Gottes Zulassung. Warum gehen wir dann her und klagen Menschen an, die uns enttäuscht haben? Geschwister, ich predige heute Morgen übrigens zuerst zu mir. Ich predige zu mir. Ich habe vorhin im Gebet gesagt, Herr, wenn ich heute Morgen predige, dann hilf mir, dass ich das mir selber sagen kann. Hilf mir, zu entdecken, was in mir vorgeht. Und ich bin enttäuscht, aber ich gehe zu Gott damit. Er alleine hat ein Ohr für diese Dinge. Menschen können mich nicht verstehen. Kein Mensch kann mich verstehen. Und keiner von deinen Menschen kann dich wirklich verstehen. Du bist allein gelassen. Und du merkst, dass wenn du zu Menschen gehst und ihnen dein Ungemach erzählst, letzten Endes können sie nicht wirklich verstehen, was in dir vorgeht. Denn das, was in dir vorgeht, hat Gott zugelassen und er möchte, dass du zu ihm damit gehst. Und damit kommen wir schon zum dritten Punkt, der heißt folgendermaßen: Wer aus Gottes Glauben lebt, nicht aus dem eigenen Glauben, wer aus Gottes Glauben lebt, wird Kämpfe auszustehen haben, die solche Menschen, die ihr Leben selbst gestalten, nie erleben werden. Denn dieser Kampf, trotz Schmerzen und Verzweiflung und Verwirrung, daran zu glauben, dass dennoch ein guter Plan von Gott auf dem Weg ist, das ist die Erfahrung der Heiligen Gottes. Die Heiligen Gottes sind bereit, sich der Spannung zu stellen, die aus der Todesrealität, aus der Sünde, die in dieser Welt da ist und die wir erleben und an der wir leiden, dass wir da durchgehen, dass wir da hineingehen, dass wir uns davor nicht fürchten und zurückschrecken, sondern wir sagen, Gott, nimm mich hinein. Ich gehe nicht durch die Bielefelder Bahnhofstraße oder ich sehe nicht die Leute vor meinem Geschäft da daherlaufen und sage mir, boah, die sind alle verloren, denen geht es allen nicht gut, aber mir geht es gut. Nein, ich sehe die Menschen und ich nehme ihr Leid in mein Herz hinein. Ich möchte ihre Hoffnungslosigkeit zu der meinigen machen und das treibt mich ins Gebet für sie, dass sie zur wahren Hoffnung kommen. Ich bin bereit, mit anderen Menschen mitzuleiden. Ich bin bereit, durch eine Wüste zu gehen, durch die ich normalerweise nicht gehen müsste. Aber Gott führt mich da hinein und ich gehe mit. Ich bin bereit, Enttäuschungen zu erleben, die ich vermeiden könnte, wenn ich meinen eigenen Weg gehen würde. Denn das sind die Enttäuschungen des Reiches Gottes. Ist das Leid, in welches die Heiligen hineinkommen, wie die Bergpredigt uns ja zeigt. Und das Schlimme ist dabei, es ist auch meine eigene Sünde. Wenn ich in mein Herz hineinschaue, merke ich ja, wie ich selber dazu tendiere, meine Hoffnung auf Menschen zu setzen oder andere Menschen anzuklagen oder ihnen Schuld zuzuweisen. Ich merke, dass das in mir ist und dann muss ich ganz schnell hinfliehen im Gebet. Oh Herr, bewahre mich vor diesen falschen Gedanken, die in mir sind. Ziehe mich zu dir. Lass mich ins Heiligtum eintreten. Asaf betet zum Schluss, bis ich einging in Gottes Heiligtum. Und dann sah ich die Dinge auf einmal aus einer ganz anderen Perspektive. Zum Beispiel gerade die Sache mit Erweckung. Ich bete so sehr seit vielen Jahren für Erweckung. Und in manchen Gemeinden sehe ich, dass Erweckung dort geschieht. Aber in meinem Umfeld nicht. Das macht mich traurig. Und es treibt mich zu Gott. Ich erlebe Menschen, die kein echtes Interesse an Gott haben. Oder ich erlebe Streit und Zwietracht in Gemeinden. Ich erlebe, wie Gemeinden aufstehen in Bielefeld, es ist auch ganz egal wo, und die Gemeinden stehen auf und sie sacken in sich zusammen. Sie geben wieder auf oder sie teilen sich, sie erleben Streit und Zwietracht. Oder ich sehe die Verheißungen Gottes, aber ich erlebe nicht, wie sie wahr werden. Was mache ich mit all diesen Gefühlen? ich gehe zu Gott und ich möchte zu ihm gehen und ihm das sagen, so wie Habakuk das gemacht hat. Damit kommen wir zum vierten und zum letzten Punkt, und der bringt die Auflösung aus allem. Und da ziehe ich jetzt mal einige Verse zusammen. Das wäre im ersten Kapitel 12a, da heißt es: Bist nicht du, Herr, von alters her mein Gott, mein Heiliger? Nein, wir werden nicht sterben. Das kann nur jemand beten, der durch das Leid gegangen ist. Wenn ich dieses Leid vermieden habe, wenn ich es vermieden habe durch Wüsten und durch öde Bereiche des Lebens zu gehen, dann werde ich auch niemals auf diese Höhen steigen können, auf die Gott mich gerne führen möchte. Vers 13a: Zu rein sind deine Augen, als dass du Böses ansehen könntest, und Gewalttat vermagst du nicht anzuschauen. Jetzt nochmal innehalten. Merkt ihr diesen Widerspruch? Im gleichen Kapitel heißt es: Ich bin es, der die Babylonier auftreten lässt und die mein Volk in Gefangenschaft führen lässt. Ich bin es, Gott ist es, Gott lässt das zu. Jetzt aber lesen wir: Zu rein sind deine Augen, Gewalttat vermagst du nicht anzuschauen. Liebe Geschwister, ist das nicht ein Widerspruch? Das ist ein scheinbarer Widerspruch. Und das ist ein Widerspruch, der aus dieser unglaublichen Spannung entsteht. Die Spannung, die durch die Sünde und den Tod in dieser Welt und der Charakter Gottes auf der anderen Seite. Aber gleichzeitig ist Gott souverän und er ist auch der Herr des Todes und der Sünde in dieser Welt. Und er ist derjenige, der am Ende den Teufel in seine Schranken weisen wird und ihn in den Feuersee stoßen wird. Und in diese Spannung, in dieser Spannung lebt Gott, und da zieht er uns mit hinein. Und das gibt unserem Leben Tiefe. Das gibt unserem Leben eine tiefe Dimension, die andere Menschen spüren. Wenn du Leute wie Martin Luther King siehst oder eben wie Martin Luther oder wie Friedrich von Bodelschwingh oder wie Bonhoeffer, das sind Menschen, die durch die Tiefe gegangen sind und die durch die Tiefe dann von Gott erhoben worden sind. Heute sind sie unsere großen Vorbilder. Und wir können ihnen nacheifern, wenn wir nicht ein oberflächliches Christentum suchen, Kirche spielen wollen, sondern bereit sind, den ganzen Weg mit Gott zu gehen. Und wunderschön ist dann im dritten Kapitel der Vers 18: So will ich dennoch frohlocken über den Herrn, will jubeln im Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie die der Hirsche und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Er hebt dich empor. Und dann merkst du, er schweigt nicht mehr. Er lässt dich spüren: Mein Kind, ich bin trotzdem bei dir. In deinem Leid, in deiner Enttäuschung bin ich bei dir. Wer im Zutrauen und in der Hoffnung bleibt, das ist mein vierter Punkt, wird nicht nur die Qual des Lebens in diesem Tal spüren, sondern auch von Berggipfel des Glaubens Gottes Herrlichkeit schauen. Ich will die vier Punkte noch einmal ganz kurz nennen. Der erste ist der: Gott möchte uns dazu bringen, dass wir mit all unseren Enttäuschungen zu ihm gehen. Nicht Anklagen schmieden gegen Menschen oder gegen Situationen oder gegen Umstände. Wenn dies gewesen wäre, dann wäre das so und so gewesen. Sondern dass wir zu ihm direkt gehen. Und dann haben wir auch nicht mehr das Gefühl von Rechthaberei, sondern wir wissen, es ist von ihm zugelassen und er hat eine Lösung. Das zweite, alle Ungemach, Ungerechtigkeit und auch Lieblosigkeit und Rücksichtslosigkeit steht unter Gottes Zulassung. Das dritte, das sind die Kämpfe, in die er uns führt, die die Welt nicht hat. Die Welt hat diese Kämpfe nicht. Die Welt wird nur einen Kampf auszustehen haben, der im Angesicht des Todes. Der Mensch, der nicht gelernt hat, im Leben zu kämpfen, der wird am Ende seines Lebens vor dem großen Kampf stehen. Mein Leben ist zu Ende. Wofür habe ich gelebt? Ist nicht alles sinnlos? Und jetzt kommt der Tod. Er greift eiskalt nach mir und er zieht mich ins Nichts. Das ist der Kampf, dem keiner ausweichen kann. Dann möchte ich lieber anders kämpfen. Schon in diesem Leben, in der Blüte meines Lebens, mich von Gott hineinführen lassen in den echten Kampf des Glaubens, damit ich am Ende meiner Tage die Augen schließen kann, mit Frieden, in Ruhe, denn ich weiß, wohin ich gehe. Und der vierte Punkt, wer im Zutrauen und in der Hoffnung bleibt, wird nicht nur die Qual des Lebens in diesem Tal sehen und spüren, sondern auch vom Berggipfel des Glaubens Gottes Herrlichkeit schauen. Ich möchte gleich mit euch ein Evangeliumslied singen. Bevor ich das tue, zitiere ich noch aus einem Lied von Martin Luther ein paar Verse. Da heißt es: Aus tiefer Not schreie ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohr neig her zu mir und meiner Bitt es öffne. Bei dir gilt nichts, denn Gnad und Gunst, die Sünde zu vergeben. Es ist doch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben. Drum auf Gott will hoffen ich, auf mein Verdienst nicht bauen. Auf ihn mein Herz soll lassen sich und seiner Güte trauen. Und ob es währt bis in die Nacht und wieder an den Morgen, doch soll mein Herz an Gottes Macht verzweifeln nicht noch sorgen. O, bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnade, sein Hand zu helfen, hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schade. Habe ich zwar nicht verstanden, aber ist egal. Amen.